Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Der Kampf um die Plätze bei der ATP-WM und bei den WTA-Finals ist offiziell eröffnet. Elena Rybakina, Felix Auger alias Sim und Kaspar Rüth haben heute nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Holger Rune wird es nicht erleben, die ATP-Finals. Er wird es erleben, allerdings nicht auf dem Platz. Und ansonsten gab es noch ein Showturnier, über das wir nicht sprechen werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Lass uns den großen Elefanten im Raum besprechen. Der Six Kings Slam fand diese Woche statt, wurde auf Netflix übertragen. Ich möchte zuvorderst sagen, und das sage ich ganz, ganz selten, wenn es um Tennis geht, ich habe keinen einzigen Ballwechsel gesehen.
Na, dann haben wir zusammen keinen einzigen Ballwechsel gesehen. Nein, also wir hatten uns auch kurz vorher abgesprochen, wollte auch wissen, siehst du was, dann hätte ich jetzt schon nachgezogen, aber konnte deine Entscheidung sehr mitgehen. Sah ja so aus, als haben wirklich viele Menschen, nicht nur die anwesenden Spieler, die Hand aufgehalten und die Kröten mitgenommen. Aber ich glaube, wir können es auch einfach geflissentlich ignorieren.
Jannik Sinner hat das Turnier gewonnen, hat gegen Carlos Alcaraz im Finale gewonnen. Alexander Zverev hat ganz klar gegen Taylor Fritz verloren. Und ansonsten war das Turnier von eher sportlich minderwert. Deswegen sprechen wir hier nicht darüber. Ich hoffe, das ist für alle okay. 5,1 Millionen Dollar hat Jannik Sinner dafür bekommen, 1,5 Millionen Antrittsprämie hat Alexander Zverev bekommen, zum Beispiel dafür, dass er sich im Viertelfinale hat besiegen lassen. Und ansonsten war es ein Turnier, ich glaube nicht, dass wir es in irgendeiner Weise besprechen müssen noch, deswegen lassen wir das außen vor. Und es gab sehr viele interessante Turniere in dieser Woche und vor allen Dingen auch noch in der letzten Woche, weil wir letzte Woche ja nicht aufnehmen konnten, es da aber ein Damen- und ein Herrenturnier gab, das über das gesprochen werden muss, und das wollen wir natürlich heute machen. Wir werden im ersten Teil jetzt gleich über die Turniere bei den Frauen sprechen, über Wuhan in der letzten Woche und dann über Osaka und wo haben sie noch gespielt? Ningbo, genau. Und dann bei den Herren werden wir letzte Woche noch über das Turnier, über dieses Sensationsturnier in Shanghai sprechen und dann natürlich die Turniere aus dieser Woche dann besprechen. Fangen wir mit den Frauen an, und da fangen wir auch mit dem Turnier in Wuhan an, in der letzten Woche. Das Turnier in Wuhan hat Coco Gauff gewonnen im Finale gegen Jessica Pegula. 6:4, 7:5. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt bei Coco Gauff, aber was man ihr auf jeden Fall zugutehalten muss, sie grindet sich durch, und das macht sie im Moment wie kaum eine Zweite.
Ja, und wie letztes Jahr. Da hatte sie ja ganz schwache US Open und ist dann in den Herbst gegangen mit neuem Coaching-Team, hat den Titel in Peking geholt, hat das WTA-Finals-Turnier in Riyadh gewonnen. Und ob ihr das dieses Jahr gelingt, müssen wir schauen. Aber in Wuhan war das schon eine richtig gute Leistung. Also es waren natürlich ein paar Doppelfehler dabei, aber es waren, ich hatte es mitgeschrieben, ich glaube so auf die 27 oder so, also jetzt fast nicht der Rede wert bei ihr, hat überragend retourniert, hat sehr gut von der Grundlinie gespielt, war die beste Spielerin der Woche, hat Siege geschafft gegen Paulini, die in diesem Jahr wirklich zugesetzt hat, und dann im Finale in einem durchaus engeren Match gegen Jessica Pegula. Und ich würde sagen, damit kann sie wieder sehr zufrieden sein und sammelt weiterhin fleißig die Titel. Zwar nicht wie andere irgendwie 5 bis 7 im Jahr, aber ja, so langsam füllt sich ihr Tableau auf an gewonnenen Titeln. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie wir sie in Riyadh sehen. Ich glaube nicht, dass sie oder irgendwer aus der absoluten Weltspitze vorher noch zu sehen sein wird, aber da bin ich gespannt, wie sie dann mit der Situation dort umgehen wird.
Was ich an Coco Gauff sehr schätze, ist, dass sie zwischendurch hatte sie ein oder zwei Punkte oder ein oder zwei Turniere dann auch, wo sie keinen guten Eindruck machte, auch mental keinen guten Eindruck gemacht hat. Es gab Tränen bei Coco Gauff, weil es nicht gelaufen ist und weil dann die vielen Doppelfehler sich angesammelt hatten. Aber sie hat eine bemerkenswerte, und das meine ich im positivsten Sinne des Wortes, Störrigkeit, was das angeht, sich da durchzuspielen und sich da durchzukämpfen. Und dann versucht sie es einfach immer wieder und irgendwann klappt es. Und du hast es gesagt, letztes Jahr hatte sie ein famoses Jahresende, dann ja auch bei den WTA-Finals. Und dieses Jahr geht es genauso weiter. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und da kann ich nur meinen Hut vor ihr ziehen.
Ja, ich meine, wenn wir in Betracht ziehen, dass sie immer noch technische Schwächen hat, dann ist es einfach beeindruckend, A, wie sehr sie sich auf ihre Physis verlassen kann, und B, wie zäh sie halt einfach ist und wirklich in den entscheidenden Momenten die Matches zumindest so eng gestaltet, wie es ihr an dem Tag möglich ist. Also sie hatte ja in der Woche davor das Halbfinale sehr klar gegen Anisimova verloren, ist hier wieder gekommen, hat durchgezogen, eins der wenigen 7-Tages-Turniere, was wir auf Masters-Level noch haben, gewonnen und war eben wirklich die beste Spielerin der Woche. Und es ist es ist irgendwie erstaunlich und sie bastelt sich wirklich eine sehr tolle Karriere zusammen.
Wo wir bei Grinderinnen sind, da können wir gleich auch mal Jessica Pegula noch mit reinziehen in dieses Qualitätsmerkmal, weil die, und das hat, da war ich ein bisschen beleidigt, hat in 2 Sätzen gegen Coco Gauff verloren. Hätte sie einen 3. Satz gespielt, dann hätte sie 9 Matches hintereinander in 3 Sätzen gespielt. Das fing an in Peking in der zweiten Runde gegen Emma Raducanu, ging dann über die Niederlage gegen Linda Noskova im Halbfinale weiter und dann hat sie im Turnier in Wuhan dann auch immer in 3 Sätzen gewonnen. Und auch Jessica Pegula hat gesagt, ja, ich spiele nicht mein bestes Tennis, aber am Ende reicht es dann. Und was hat Jan-Lennard Struff mal gesagt? Von 65 Spielen oder von 65 Matches, die man im Jahr spielt, sind 5 am Ende so gut, dass man hinterher sagt, jo, die sind richtig gut gelaufen. Und Jessica Pegula hatte diese 5 Spiele wahrscheinlich nicht in diesen 2 Wochen.
Nee, hatte sie nicht. Und trotzdem hat sie hier einen total wichtigen Sieg gegen Aryna Sabalenka geschafft. Das gelingt ihr nicht immer. Und vor allem hat sie Sabalenka im Tiebreak des 3. Satzes besiegt. Und das ist ja nun wirklich schon länger niemandem mehr gelungen. Sabalenka ja diese völlig überragende Tiebreak-Bilanz in diesem Jahr. Und Sabalenka hat hier nicht überragend gespielt. Trotzdem waren das fast die idealen Bedingungen für Sabalenka. Hat ja auch schon einige Male in der Vergangenheit gewonnen. Und dass Pegula das Match zieht, ist dann natürlich beeindruckend. Und sie hat wahrscheinlich von allen Spielerinnen, die jetzt am Ende in Riad dabei sein werden, das am wenigsten beeindruckende Jahr gehabt. Einfach dahingehend, was sind die großen Titel, die großen Finals gewesen. Trotzdem ist sie auf Platz 5. Ich glaube auch nicht, dass sie den noch mit hergeben müssen. Die Spielerinnen hier hinter ihr müssten da wirklich schon sehr gut abschneiden zum Jahresende hin. Und dann würde sie wirklich die Saison wieder als Nummer 5 beenden. Sie ist jetzt 31, schon auf dem Weg zu den 32. Also irgendwie schwer vorstellbar, dass das noch mehr Jahre so geht, aber es war einfach beeindruckend konstant, was sie wieder geschafft hat.
Jessica Pegula also hier im Finale gewesen und über 2 Spielerinnen müssen wir noch sprechen. Einmal über Jasmine Paolini, die hier wieder das Halbfinale erreicht hat und wo wir Ende 2024 gesagt haben, naja, so ein Jahr wird sie nicht nochmal wiederholen können, hat sie sich hier wieder auf Platz 6 etabliert in der Weltspitze und vor allen Dingen besiegt sie im Viertelfinale Iga Świątek mit 6:1, 6:2. Sie hat dann gegen Coco Gauff relativ klar verloren mit 4-6, 3-6, aber Hut ab und Respekt vor Jasmine Paolini, was sie wieder für ein Jahr dieses Jahr zusammengespielt hat, nachdem es dann bei den Grand Slams, wo sie letztes Jahr beide mal das Finale erreicht hat, nicht so klappen wollte dieses Jahr.
Ja, sie kommt ja gleich auch nochmal in dem Turnier in Ningbo vor. Da hat sie dann die Qualifikation für die WTA-Finals klar gemacht. Wie das genau gelaufen ist, können wir gleich nochmal erklären. Aber es war in der Tat wieder ein beeindruckendes Turnier von Paolini. Sie returniert im Moment teilweise überragend. Ist vielleicht die Return-Spielerin überhaupt neben Gauff. Ist wirklich in der Lage, Matches über Offensive zu entscheiden. Ich glaube, viele denken immer noch, dass sie eine Defensivspielerin ist, weil sie so klein ist im Vergleich zu den anderen Spielerinnen da oben. Aber sie ist im Moment wirklich in der Lage, diese Vorhand so gut einzusetzen, viele Gegnerinnen zu zermürben, zu schicken, fast schon ein bisschen zu quälen. Und der Sieg gegen Świątek, okay, Świątek war müde, war ein bisschen platt. Trotzdem ist er für Paolini natürlich enorm. Und ich gehe auch davon aus, dass wir sie nächstes Jahr wieder in den Top 10 sehen werden. Also ich hatte sie in die Top 10 reingetippt, hatte aber gedacht für die Saison, hatte aber gedacht, dass sie eher so 10 bis 12 einläuft. Es wird besser werden. Und ich glaube, sie kann sich noch ein Jahr da oben halten, weil sie ehrlicherweise besser geworden ist, als sie im letzten Jahr war.
Und Iga Świątek muss über die Deutlichkeit dieser Niederlage erschrocken sein.
Ja, ich glaube, sie wäre es auch gewesen im März, aber ich frage mich, ob sie jetzt wegen ihrer Wahnsinnsform in Wimbledon und dann im Sommer drüber stehen kann. Sie hatte ja schon gesagt, sie ist erschöpft, sie ist platt. Ich nehme an, dass sie nochmal für Riad so ordentlich Anlauf nehmen wird und ist für mich da wirklich neben Sabalenka auch die Co-Favoritin auf den Titel. Aber wir haben zumindest jetzt in diesem Herbst wieder etwas gesehen, was wir im Frühjahr gesehen haben und früher eben nicht, dass sie wirklich sehr klar besiegt werden kann.
Eine Sache müssen wir noch besprechen. Laura Siegemund erreichte das Viertelfinale, verliert dann gegen Coco Gauff, hat aber allerdings vorher Mira Andreeva komplett in den Wahnsinn getrieben, dann Magdalena Frech in den Wahnsinn getrieben. Beide Matches, also das gegen Magdalena Frech 2,5 Stunden, das gegen Mira Andreeva über 3 Stunden, dann hat sie die Kräfte verloren, beziehungsweise sind die ausgegangen, hat gegen Coco Gauff klar verloren, 3-6, 0-6, gegen Daniela Stremska in der ersten Runde schon in 3 Sätzen gewonnen. Sie ist wieder Top 40. Das ist ernsthaft beeindruckend, was Laura Siegemund da macht.
Ja, 36 im Race und hat halt wirklich eine Chance, bei den Australian Open gesetzt zu sein. Und ich habe gerade
ist eine Riesengeschichte, ernsthaft.
Ja, und ich habe gerade mal die Weltrangliste oder das Race für die über 30-Jährigen aufgemacht. Das ist hier auf 1, 2, 3, auf dem 5. Platz. Hinter Pegula, Kies, Alexandrova, Svitolina und dann kommt sie. Und wenn ich jetzt die Weltrangliste für die über 35-Jährigen aufmache, dann ist sie sogar die Nummer 1 vor Kistea und Tatjana Maria. Also das ist doch mal was. Vielleicht wird sie später mal in den Altersgruppen turnieren, weiß ich, Ü60 Weltmeisterin oder so.
Das glaube ich auch. Und wird immer noch 2,5 Stunden brauchen für 3 Sätze dann. Laura Siegemund hier im Viertelfinale. Das war das Turnier in Wuhan. Da mussten wir auf jeden Fall am Anfang noch drüber sprechen. Und wie gesagt, Shanghai müssen wir bei den Herren gleich noch besprechen, weil da gab es dann noch wildere Ergebnisse. Kommen wir auf die Turniere zu sprechen, die in dieser Woche stattgefunden haben. Nämlich in Ningbo ein WTA 500 und in Osaka ein WTA 250. Das WTA 500 wurde angeführt von Mira Andreeva. Die ist allerdings jetzt nicht so richtig gut in Form. Wir haben es eben darüber gesagt, dass sie gegen Laura Siegemund in Wuhan verloren hatte. Hier verlor sie in der ersten Runde gegen Lin Zhu. Jasmine Paolini war an 2 gesetzt und du hast es schon gesagt, sie hat ihre Qualifikation für die WTA-Finals perfekt gemacht. Das Turnier allerdings gewonnen hat Elena Rybakina. Die hat das Turnierticket noch nicht in der Tasche, musste hier einen Sieg landen und sie hat den Sieg gelandet mit überzeugenden Siegen gegen Jasmine Paolini und im Finale gegen Ekaterina Alexandrova. Da brauchte sie einen Satz, um das rauszufinden, das Tennis. In der ersten Runde gegen Dajana Jastremska schwer kämpfen müssen, gegen Anna Tomljanovic keine Probleme. Aber Rybakina, man muss es so sagen, sie ist wieder in richtig guter Form. Und wenn sie ihr Tennis auf den Platz bringt, kann es auch wirklich unwiderstehlich sein.
Ja, um das mal zu unterstreichen, dass sie wieder richtig gut in Form ist. Bis Cincinnati hatte sie eine Bilanz gegen Top-10-Spielerin von 1-4, seitdem eine Bilanz von 5-2. Also sie kann auch oben in der Spitze wieder mithalten. Das war das Problem so in den ersten 5-6 Monaten des Jahres, dass sie relativ brav abgeräumt hat, was hinter ihr in der Weltrangliste stand, dann aber in den wichtigen Matches gegen die besten Spielerinnen teilweise untergegangen ist. Und da hat sie sich absolut wieder stabilisiert und ist jetzt wahrscheinlich, Moment, von der Form her, weiß ich, die Nummer 6 oder so. Und ich glaube fast, wir können abschreiben, dass sie wirklich mal nach oben aufschließt und irgendwie die Big Three bilden wird. Das kann ich mir irgendwie mittlerweile nicht mehr vorstellen. Aber sie hat in den letzten Monaten nochmal unterstrichen, dass sie absolut relevant ist als Top-10-Spielerin. Ich meine, vielleicht wird sie mal eine moderne Kvitova oder so, die auch häufig irgendwo zwischen 5 und 15 in der Weltrangliste war, sogar mal kurz vor der Nummer 1 stand, bei den schnellen Turnieren immer gefährlich war, jetzt nicht die Konstanz gebracht hat wie andere, aber durch ihr technisch feines Tennis halt einfach eine stets relevante Spielerin war. Und so scheint es mir ein bisschen bei Rybakina zu sein und sie hat hier dominant gespielt, viele Asse, fast alle Breakbälle abgewehrt gegen sich, besser returniert als sonst. Also war eine rundum gute Leistung hier und vor allem wusste sie ja jetzt zählt. Es war ein Turnier, wo klar war, dass sie besser als Andreeva abschneiden muss und auch besser als Paolini. Zwar lag sie vor der M-Race vor der Woche, aber Paolini hatte weniger 500er Turniere, konnte sich also mehr Punkte anrechnen lassen. Und hier hat Rybakina alles erfüllt, was sie machen musste und das auf ziemlich souveräne Art und Weise.
Du hast Kvitova genannt. Ich habe, also meiner Meinung nach sind sie und Karolina Pliskova ja spielerische Schwestern.
Ja, mir ging es vor allem um die Karriere. Aber,
ja, ja. Pliskova hat keinen Grand Slam gewonnen. Ja.
Also sagen wir so, ich glaube, Rybakina wird eher in die Kategorie der beiden fallen, als dass wir die jetzt wirklich in 10 Grand Slam Finals sehen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber eine relevante Spielerin mit zwischendrin sehr hohen Peaks, das glaube ich, ist durchaus realistisch.
Ja, wie gesagt, aber ich glaube, dass sie und Karolina Pliskova, wenn man da so das Spiel so ein bisschen übereinander legt, dann hat man schon relativ große Ähnlichkeiten.
Ja, also ich meine, sie ist ein bisschen besser auf den Beinen als Pliskova. Pliskova konnte ein bisschen besser improvisieren. Ich glaube, Rybakina braucht halt schon einfach ihren Rhythmus, ihr Ding durchziehen. Aber sie haben ja auch eine durchaus ähnliche Körpergröße und einen ähnlich starken Aufschlag. Also passt schon, würde ich sagen.
Ihre Premiere in den Top Ten, und das ist etwas, was ich gedacht hätte, was es schon vorher gab, feierte in dieser Woche oder feiert jetzt Ekaterina Alexandrova. Die hatte vorher diese Top Ten noch nicht erreicht. Und da habe ich mich tatsächlich gewundert, als ich das nachgeguckt habe. Ekaterina Alexandrova erreichte hier das Finale mit Siegen über Yu Yan gegen McCartney Kessler, wo sie ganz klar gewann. Diana Schneider besiegte sie ganz klar, verlor dann gegen Elena Rybacki, nachdem sie nach dem ersten Satz so ein bisschen komplett den Plot verloren hat mit 6:3, 0:6 und 2:6. Aber sie wird jetzt zum ersten Mal mit knapp 31 Jahren in den Top 10 stehen in der Weltrangliste. Und das hat sie sich mehr als verdient, weil so konstant, wie sie in den letzten Monaten gespielt hat, da musste irgendwann mal der Top 10 Platz bei rumkommen. Und aber dass sie das erste Mal erreicht hat, jetzt, das hat mich gewundert.
Ja, und da dürfte eigentlich auch schon eingetütet sein. Also wenn ich gucke, wer hinter ihr noch spielt, vielleicht könnte es in der Theorie Bencic noch schaffen, aber ich glaube eigentlich nicht. Tauson und Svitolina sind nicht dabei in dieser Woche.
Jin Wenjang auch nicht.
Ja, eigentlich dürfte eingetütet sein, der Top-10-Platz für die Saison. Und das ist natürlich beeindruckend. Also hätte ich auf keinen Fall mitgerechnet. Und sie hat super effektiv bis zum Finale gespielt, hat 18 von 22 Breakbällen abgewehrt. Das schafften sehr wenige, sowohl bei Damen wie bei Herren. Und dann ist sie komplett eingeknickt zum zweiten Satz vom Finale, hast du schon gesagt. Im ersten hat sie nicht einen Breakball zugelassen. Danach, ja, ist es irgendwie alles komplett gegen sie gelaufen. Aber bis Mitte des Finals war das einfach eine effektive, konzentrierte Woche. Also jetzt auch nicht unbedingt etwas, was man mit Alexandrova immer in Verbindung gebracht hätte, aber es unterstreicht natürlich ein bisschen, wie das Jahr gelaufen ist. Sie hat ohne riesige Fanfaren einfach eine sehr solide Saison gespielt.
Sie hat ja Igor Andreev jetzt seit ein paar Monaten als neuen Coach und ich glaube, da ist so ein ganz kleines bisschen an auch die Konstanz gekommen.
Den hat sich doch damals von Schneider geschnappt, ne?
Ja, genau.
Ja. Ich meine, das ist ja auch jemand für den Hintergrund. Der hat schon einige trainiert. Ist eher so ein bisschen ruhiger Typ und ich glaube, dass das ganz gut passt zwischen denen.
Ja, ich hatte das, da haben wir den Podcast noch nicht gemacht, da war Igor Andreev noch aktiv. Da habe ich immer gedacht, der hätte eine Bilanz von 30:0 gegen deutsche Spieler. Das habe ich dann mal nachgeguckt, die war gar nicht so groß. Aber immer wenn ich ihn gesehen habe, hat er gegen deutsche Spieler gespielt und immer gewonnen, Igor Andreev. Naja.
Neben Nadal über Jahre den besten Topspin überhaupt gehabt auf der Tour.
Ja, das allerdings. Ekaterina Alexandrova hat also hier das Finale erreicht und war damit dann, hat damit ihr Lebenswerk so ein bisschen kompliziert, ist in die Top Ten zum ersten Mal eingezogen. Jasmine Paolini, über die haben wir eben schon gesprochen. Sie hat allerdings hier den Titel oder beziehungsweise den Weg nach Riad gemacht und dort hat sie gegen Belinda Bencic in einem ganz engen Match mit 5-7, 7-5, 6-3 gewonnen. Belinda Bencic hatte schon geführt und sah eigentlich wie die sichere Siegerin aus, aber in solche Matches beißt sich dann Jasmine Paolini auch richtig rein.
Ja, 20 Breakbälle zugelassen, das Mensch trotzdem.
Genau.
Also das sieht man wirklich sehr selten. Und man muss sagen, sie hat in letzter Zeit selber total effizient gespielt, war, was die genutzten Breakbälle angeht, wahrscheinlich die beste Spielerin auf der Tour, auf jeden Fall in den Top 10. Und hat dann gegen Rybakina keinen einzigen von 7 nutzen können. Deswegen hat sie es am Ende dann auch relativ klar verloren. Aber sie spielt im Moment total konzentriertes, bissiges Tennis, gewinnt sowohl die engen Partien als auch relativ klar gegen die Spielerinnen, die unter ihr stehen. Bin gespannt, wie sie sich in Riad schlägt. Normalerweise würde man denken, dass sie die Nummer 8 ist oder sich mit Pegula die Nummer 7 teilt, aber vielleicht geht da was. Also das ist für mich mit die spannendste Spielerin dort.
Diana Schneider war die andere Halbfinalistin, die ist 21 Jahre alt und manchmal habe ich dann noch so das Gefühl, müssen wir mehr von ihr erwarten oder ist sie dann auch so eine Heiß-Kalt-Spielerin? In den letzten Wochen und Monaten war sie dann eher die Heiß-Kalt-Spielerin. In Montreal hat sie gewonnen, das vor den US Open, dann verliert sie erste Runde beim US Open, auch von Laura Siegemund entnervt. Zweite Runde in Seoul, erste Runde in Peking, erste Runde in Wuhan und jetzt wieder das Halbfinale erreicht. Also die Konstanz ist noch nicht da.
Nee, ich meine, es war so ein bisschen abzusehen. Wir hatten ja letztes Jahr relativ viel dann über sie gesprochen. Man kann jetzt sagen, das war jetzt ein unscheinbares, aber eigentlich ganz gutes Jahr, wo sie dann am Ende vermutlich unter den Top 25 einlaufen wird. Sie und auch ein paar andere Spielerinnen profitieren von den vielen 500er-Turnieren. Die helfen schon, die haben auch ihr geholfen, weil bei den Grand Slams ist ehrlicherweise nicht viel gelaufen. Und ich glaube, sie hat sich nicht unbedingt weiterentwickelt. Und jetzt wird natürlich das Spannende sein, ist sie noch in der Lage, so einen Sprung zu machen? Oder war das letzte Jahr das goldene Jahr, wo sie halt als Linkshänderin neu auf die Tour kommt, viele Spielerinnen ein bisschen überrascht? Ich glaube, sie wird noch einen spielerischen Sprung machen müssen, um jetzt wirklich weiter nach oben zu kommen. Das wird jetzt kein Selbstläufer.
Sollen wir noch gerade ein paar Worte zu Mira Andreeva verlieren, weil die verliert so gerade viele Spiele und hat jetzt auch einige Punkte verloren, zum Beispiel in Ningbo. Ist jetzt auf Platz 9 in der Weltrangliste zurückgefallen. Also bei einer 18-Jährigen von einer Krise zu sprechen, ist dann auch vermessen. Und trotzdem trifft sie im Moment nicht wirklich vieles.
Ja, und du hast ja gerade schon erzählt, wie es bei Schneider läuft. Bei Andreeva seit Wimbledon Bilanz von 5-5. Also bloß 10 Matches gespielt, gerade mal 5 davon gewonnen. Das ist jetzt nicht so beeindruckend. Ju, gegen die sie verloren hat, fällt unter unangenehm. Wir erinnern uns, die hatte schon ein paar Mal gute asiatische Turniere auf schnellen Böden. Die macht den Ball sehr flach. Aber Andreeva in der Form des Frühjahrs hätte sie besiegt. Aber ich habe das Gefühl, bei ihr wird die Vorhand immer mehr zum Problem. Und wir kennen das mittlerweile von den rückhanddominanten Spielern und Spielerinnen, dass die Vorhand sehr vom Selbstbewusstsein abhängt, das scheint nicht da zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt auch ein bisschen verkrampft ist, weil sie eigentlich zu den Finals will. Es ist eine Krise, aber wahrscheinlich keine alles entscheidende Krise.
Das war das Turnier in Ningbo. Bevor wir auf Osaka zu sprechen kommen, einmal gerade, und du hast mich jetzt gerade eben angefixt mit der Weltrangliste über 35 Jahre. Und da Laura Siegemund führt vor Tatjana Maria bei diesen Spielerinnen über 35 Jahren. Mona Bartel ist da auf Platz 8. Und wen ich gesehen habe, erst Madison Brangle, die in dieser Woche gespielt hat. Die hatte ich tatsächlich vergessen. Ich habe gedacht, sie hätte ihre Karriere beendet. Aber noch viel, viel interessanter, Alize Lim hat gespielt in der letzten Woche. In Sevilla bei einem ITF-Turnier. Alize Lim inzwischen bei Eurosport dann auch dabei und dort Moderatorin. Da habe ich auch gedacht, sie hätte die Karriere beendet.
Ja, sie hat dann sogar bei Eurosport aufgehört und hat die dann im Frühjahr wieder aufgenommen und eigentlich auch ganz solide Resultate gehabt. Irgendwie schwer vorstellbar, dass sie nochmal Richtung Top 100 geht, aber ich glaube, sie ist wirklich ja auf der ITF-Tour ordentlich am Beißen, ne? Um zu probieren, wie weit es nochmal geht.
Ich überhaupt nicht gesehen.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wo ich es irgendwie mitbekommen habe.
Aber ja, die spielt seit Juli spielt sie regelmäßig.
Ja, mal gucken, wie weit es noch in den Augen geht. Ne?
Ich meine, ja, 135
war Woche beim Ironman eine 82-Jährige.
Ja, genau. 135 war ihre höchste Position in ihrer Karriere.
Aber ich meine, da sind ja jetzt einige Namen. Ne? Da ist er nach Mihaela Bujanescu, erinnern ja. uns Frau Doktor. Stefanie Vögele, mein Gott, auch schon seit Jahren nicht mehr wirklich wahrgenommen. Also, ja. Vielleicht müssen wir es zur regelmäßigen Kategorie machen, die Ü35 Weltrangliste. Aber wenn es da einen Billie Jean King Cup gäbe, würde wahrscheinlich an Deutschland gehen.
Oh, diese Überleitung, die können wir nicht auslassen. Billie Jean King Cup und Çalabüyük Akçay, die zum Beispiel für den Billie Jean King Cup für die Türkei nominiert worden ist. Das ist eine wunderbare Überleitung, Philipp, bevor wir Osaka besprechen. Denn es gab die Nominierungen in dieser Woche für die Billie Jean King Cup Playoffs. Und Iga Świątek zum Beispiel spielt für Polen in der Gruppe, die in Polen dann auch gespielt wird. Und wird dort dafür sorgen, dass das Team dann nächstes Jahr bei der Billie Jean King Cup ersten Runde dann dabei sein wird, weil das musste ja runtergedampft werden von 16 Teams auf 8 Teams, die Finals, und deswegen muss es jetzt ein neues Format geben, und deswegen gibt es in diesem November, vom 14. bis 16. November, in 7 Gruppen Playoffs, Entschuldigung, und Deutschland spielt dort in Ismaning gegen die Türkei und gegen Belgien. Und da sind wir wieder bei Çalabüyük Akçay. Die ist nämlich nominiert für die Türkei, neben Zeynep Sönmez, İpek Öz und Erna Akşu. Und Belgien ist dabei mit Reet Minnen, Hanne van der Winkel, Sofia Kostulas, Jeline van Dromme und Magali Kempen mit dem Teamkapitän Wim Fissett. Und Deutschland, Rainer Schüttler hat, glaube ich, tolle Kapelle nominiert. Laura Siegemund, Tatjana Maria, Eva Lüß, Ella Seidel und Annalena Friedsam. Ein Name fehlt in dieser Gruppe. Nur die Siegernation kommt nächstes Jahr dann in die Weltgruppe, in die erste Runde. Und ein Name fehlt, und der kommt den deutschen Spielerinnen wahrscheinlich gut zu Pass. Und das ist nämlich Elise Mertens. Die ist nicht dabei. Die hat auch in dieser Woche abgesagt. Die ist, glaube ich, verletzt. Deutschland jetzt mit 3 Top-50-Spielerinnen sollte jetzt mit Selbstbewusstsein hier in Ismaning antreten können.
Ja, ist Van Rom nicht die Supertalent, die bei den Juniorinnen alles in diesem Jahr gewonnen hat? Das gucken wir doch gleich nochmal nach. Aber
ich gucke es nach, während du erzählst.
Ich glaube, das ist sie nämlich. Das ist natürlich eine, die dann aus dem Nichts für so eine Überraschung sorgen könnte. Aber an sich hast du es gesagt, das muss Deutschland mit 2-0 für sich entscheiden. Also 2-2 Siege sowohl gegen die Türkei als auch gegen Belgien mit Heimvorteil. Ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass sie es nicht am Ende gewinnen. Sönmez für die Türkin hat durchaus mal außergewöhnliche Leistungen in diesem Jahr gebracht, aber dahinter ist meiner Meinung nach nicht genug Tiefe. Belgien Riedmin ist eine super Hallenspielerin zwischendrin mal gewesen, aber auch da hätten sie wahrscheinlich Mertens gebraucht. Also Deutschland sollte hier relativ klarer Favorit sein.
Helene van Drommel hat die US Open dieses Jahr bei den Juniorinnen gewonnen.
Ja, und gilt wirklich als ziemlich super Talent. Also da kann man mal drauf achten.
Also Belgien gegen Deutschland sollte ein Spiel sein, auf das wir uns freuen können. Lass uns über Osaka noch sprechen. Da war nämlich Naomi Osaka an 1 gesetzt, musste dann allerdings leider aufgeben vor ihrem Match gegen Jacqueline Christian. Hatte in der ersten Runde gegen Wakana Sonobe aus Japan gewonnen und dann in der zweiten Runde war sie gegen Susan Lamens gefordert und hat nur in 3 Sätzen gewonnen und gegen Jacqueline Christian konnte sie dann nicht antreten. Das Finale gewonnen hat Leila Fernandes, die sich damit auf nah an die Top 20 wieder rangespielt hat. 6-0, 5-7, 6-3 im Finale gegen Teresa Valentova. Mal wieder eine tschechische Nachwuchsspielerin.
Ja, aber irgendwie im Auftritt ein bisschen anders, ne, als der Rest. Also
ja.
Wirkt auf mich, ich sag mal, intensiv und entschieden. Hat auch, glaube ich, ein bisschen Stänkereien hier mit ein paar Spielerinnen, weil sie doch alle wissen lässt, dass sie da ist. Ich bin gespannt, wie die sich so entwickelt. Hat einen super Sprung der Weltrangliste gemacht. ITF-Tour ziemlich dominiert. Noch eine einigermaßen unausgereifte Spielerin, aber sowohl athletisch als auch spielerisch ziemliches Talent. Und für mich vielleicht das Beeindruckendste, was sie hier gemacht hat, ich muss nochmal gucken, gegen wen das Viertelfinale war, im Halbfinale verliert sie den ersten Satz irgendwie wirklich nach 80 Minuten und zieht das Match noch. Und das ist natürlich immer so ein Zeichen für jemand, der wirklich nervenstark ist. Und wie gesagt, die glaube ich, wird auffallen in der Zukunft. Und bin ich sehr gespannt, wie sie sich entwickelt.
Ja, das tschechische Tennis hat ja durchaus in den letzten Jahren nicht, also war nicht dafür bekannt, dass sie in irgendeiner Weise kontroverse Spielerinnen hervorgebracht hat. Nee, ich mich jetzt mal
die sind
so
alle eher lieb und brav und Valentova scheint mir eher aus einem Holz geschnitzt, aber ist ja gut.
Ja, das also, mir soll es auf jeden Fall recht sein, aber sie spielt enorm gutes Tennis und mir war sie letztes Jahr schon aufgefallen und dann hatte ich sie so ein bisschen wieder aus dem Radar verloren. Sie hat auch nicht so gut gespielt.
Gewonnen bei Juniorin.
Ja, also, genau.
Auch eine, die auf jeden Fall schon etwas länger im Mittelpunkt steht, hat aber gedauert, bis sie sich dann wirklich nach oben gespielt hat, hat dies ja auch fast nur Challenger-Tour gemacht, ist jetzt auf die WTA-Tour gezogen, sollte nächstes Jahr eigentlich die Möglichkeit bekommen, durchzuspielen auf der WTA-Tour und würde sagen, allein vom athletischen Talent eine Top 30.
Lass uns aber nochmal gerade Leila Fernandes feiern, weil die hat hier das Turnier gewonnen und hat keine schlechten Spielerinnen besiegt. Es war nur ein WTA 250 und trotzdem hatte sie gute Konkurrenz hier. Haley Baptiste in der ersten Runde, dann Dalma Galfi, Rebecca Schramkova, dann Sorana Kirstea und im Finale Teresa Valentova. Es gibt leichtere Wege zu einem WTA 250 Sieg.
Ja, und sie hat kein schlechtes Match gehabt und das passiert bei ihr häufiger. Also vor allem hat sie kein schlechtes Match beim Return und da ist sie ziemlich von abhängig, weil ihr Aufschlag einfach nicht gut genug ist. Und in diesem Turnier, wenn ich es richtig gesehen habe, hat sie es zum ersten Mal in diesem Jahr geschafft, dass all ihre Matches von den gewonnenen Punkten beim Return her über dem Durchschnitt fürs Jahr lagen. Und häufig hat sie so 1-2 Matches im Turnier, wo ihr Return überhaupt nicht passt. Häufig verliert sie das dann auch und wenn nicht, dann gerät sie ordentlich in Gefahr und hier hat sie es einfach souverän runtergespielt und hat ja auch ein bisschen ihre Form gefunden. Bis Wimbledon ging nicht viel, dann hat sie Washington gewonnen, jetzt hat sie hier gewonnen. Also das ist schon für sie eine sehr gute Phase.
Sie ist jetzt, ich habe es gerade gesagt, auf Platz 22 in der Weltrangliste, in der neuen Weltrangliste, ist jetzt wieder die Nummer 1 in Kanada, weil Victoria Mboko seit den US Open kein Spiel mehr gewonnen hat, beziehungsweise seit Cincinnati kein Spiel mehr gewonnen hat. Oder
nee,
Montreal hat sie.
Ich glaube nicht mal einen Satz.
Seit Montreal, ne? Ja. Hm. Mhm. Und sie ist jetzt wieder die Nummer 1 im kanadischen Tennis und ich meine, es gibt jetzt sogar in der nächsten Woche das Duell zwischen Leila Fernandes und Victoria Mboko.
wenn sie beide antreten. Ne?
In Tokio, ja, genau. Das muss man dann auch noch dazu sagen. Aber wenn sie beide antreten, dann spielen sie gegeneinander um die Nummer 1 im kanadischen Tennis. Also, Leyla Fernandes hat dieses Turnier gewonnen und wir können dann nochmal gerade sagen, dass zwei Rumäninnen im Halbfinale standen. Jacqueline Christian, die immer mal wieder für so Ausreißerergebnisse nach oben gut ist, und auch Sorana Kirstea, die seit Ewigkeiten mitspielt und auch immer mal wieder solche Ergebnisse hat. Es ist dann vielleicht nur auf 250er-Ebene und vielleicht reicht es dann auch nicht mehr für mehr. Aber trotzdem, Sorana Kirstea ist auch schon weit über 30 und mischt da immer noch gut mit.
Ja, und hat seit Cincinnati in dem Land von 18,5. Also ja. das ist schon ziemlich gut. Und es kam mir vor, ich habe jetzt keine Daten gesehen, aber es kam mir vor, als sei das Turnier vom Belag her ein bisschen langsamer gewesen. Das liegt Christian sicherlich, die eher vom Sand kommt, Kirstea, die älter ist und sich nicht mehr so top bewegt wie früher. Und auch Fernandes mag es durchaus, wenn es jetzt nicht super schnell ist. Also ich glaube, das hat den allen so ein bisschen in die Karten gespielt. Und Kirstea hat ja hier auch ganz unterschiedliche Gegnerinnen besiegt. Uchiyama, halt so Defensivkünstlerin. Bolter ist so die, ja, eine der Aggressivspielerinnen auf der Tour. Golubic ist eine, die total über die Variabilität kommt. Dann hat sie das Halbfinale gegen Valentova, die noch so ein bisschen zwischen allen Polen sitzt. Also das ist schon eine beeindruckende Woche gewesen. Ich glaube nicht, dass das jetzt nochmal der Fingerzeig ist, dass sie nochmal groß Anlauf holt. Dafür ist sie auch zu alt. Aber ist ein bisschen ähnlich wie bei Siegebund eine beeindruckende Saison für eine Ü35-Spielerin.
Das Turnier in Osaka hat also Leyla Fernandes gewonnen. Diese Woche geht es weiter in Tokio. Dann wird die WTA-Serie in Asien beendet werden. Auch nochmal ein 500er-Turnier. Allerdings haben schon viele Spielerinnen dort abgesagt. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Und als erstes müssen wir über das Turnier in Shanghai sprechen und dann natürlich über Stockholm, über Almaty, wo Daniil Medvedev zum 21. Mal in einer 21. Stadt gewonnen hat. Über Kaspar Rüth und über Stockholm und Brüssel müssen wir auch sprechen. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Brüssel, Stockholm und Almaty waren die Orte in dieser Woche. Alles 250er-Turniere waren so ein bisschen die Eröffnung der europäischen Hallen-Hartplatz-Saison. Aber bevor wir über diese Turniere sprechen, müssen wir über ein Turnier sprechen, das es so, ja, vielleicht nicht nochmal geben wird. Das Turnier in Shanghai letzte Woche, das wurde gewonnen von Valentin Vacherot. Der hat im Finale gewonnen gegen seinen Cousin Arthur Rinderknecht. Vacherot wird von seinem anderen Cousin Benjamin Ballaré trainiert. Das ist eine Situation gewesen, die wir so noch nie hatten. Wir hatten sicherlich schon mal Brüder im Finale etc., aber die beiden Cousins im Finale, das hatten wir noch nie. Und sie haben sich vorher gegenseitig dann auch noch eingespielt. Und ja, das Turnier in Shanghai litt darunter, dass viele Spieler absagen mussten. Carlos Alcaraz zum Beispiel hatte abgesagt, Stefanos Tsitsipas hatte abgesagt, einige hatten frühe Niederlagen hinnehmen müssen. Und trotzdem, dass so ein Finale dabei rumkommt, dass Arthur Rinderknecht hier auf seine alten Tage in Anführungsstrichen ins Finale kommt, dass Valentin Vacherot, der Mitte des Jahres völlig das Selbstvertrauen verloren hatte und sich dann nur auf gut Glück mal für die Quali angemeldet hatte und dann so ein Turnier hier gewinnt, damit konnte niemand rechnen.
Wusstest du, dass die Cousins waren?
Ja.
Na, gehört es wahrscheinlich zu den 1%, die das irgendwie mitbekommen
haben. Ja, und Vacherot heißt auf Französisch irgendwie Kuhhirte und dann Rinderknecht ist aus dem Deutschen Rinderknecht. Ach, Es ist so schön. Es gibt so viele Geschichten rum.
Ja, also eigentlich ist es ja wirklich Challenger-Corner, ne? Also ja. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Und okay, also es ist natürlich so der goldene Lauf. Keiner hat eine Ahnung, ob das irgendwas für die Zukunft bedeutet. Wenn es einfach am Ende irgendwie ein Sportfilmchen gewesen ist, dann ist ein Sportfilmchen gewesen auch vollkommen okay. Ich glaube, der könnte jetzt schon glücklich zurücktreten, weil, meine Güte, was waren es, 9 Matches hintereinander. Ja. und vorher ja kaum gegen Top-100-Spieler gespielt und dann haut er so ein Ding raus. Ich meine, das ist ja, als hätte Oscar Otte oder so damals irgendwie ein Tausender gewonnen außer Quali und aber als Nummer 200 noch was. Also ist natürlich irgendwie ein totaler Zufall, aber man muss sagen, er hat zwischendrin fantastisch Tennis gespielt, hat ja auch das Finale ganz klar für sich entschieden, war physisch total fit, hat auf der Vorhand sehr gut zwischendrin ausgesehen, hat toll aufgeschlagen, hatte zwischendurch ein bisschen Glück, Djokovic angeschlagen und Rune nicht die Nerven gehabt, aber dass das am Ende zieht, meine Güte, ist halt super beeindruckend und also wäre ich in 1000 Versuchen nicht drauf gekommen, dass er derjenige sein wird, der sowas schafft.
Nee, damit war ich auch nicht, drauf vorbereitet. Was du gerade gesagt hast, physisch gut drauf, alle haben sie unter den Bedingungen gelitten in Shanghai. Es war nicht nur 30 Grad, es waren auch noch 80-85% Luftfeuchtigkeit. Und wir haben sehr viele Spieler gesehen, die unglaublich gelitten haben. Und Wachereau hat auf diesem Niveau so noch nie gespielt und auch nicht in dieser Form. Er war die 200 der Weltrangliste vor diesem Turnier. Und er schien am besten mit diesen Bedingungen auch klarzukommen. Und ich glaube, als Challenger-Spieler, der noch nicht auf der ATP-Tour etabliert ist und der sich durch dann auch noch widrigere Umstände durchkämpfen muss, der mit ganz vielen Sachen kämpfen muss, mit der Platzbeschaffenheit etc., mit Anreise und so weiter bei kleinen Challenger-Turnieren, am Ende hatte man das Gefühl, dem macht das überhaupt nichts aus hier. Beziehungsweise überhaupt nichts ist übertrieben, aber dem macht das am wenigsten aus.
Ich habe mal kurz seine Wikipedia-Seite aufgemacht. Wo hat er bisher seinen Challenger-Titel gewonnen? In Nonthaburi, was in Thailand ist, nochmal Nonthaburi, nochmal Nonthaburi und in Pune. Also
da fühlt er sich wohl.
Irgendwie schon, ne? Ich meine, trotzdem erstaunlich, der Typ ist jetzt auch kein leichtes Federchen, ne? Also das ist schon Brocken, was ist der? Ein Meter paar 90 wird er sein und jetzt eher, sag ich mal, ein breites Kreuz, als dass er jetzt hier wirklich leicht über den Court schwebt. Manche Leute sind da vielleicht eher mit geboren, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall relativ auffällig. Und jetzt ist natürlich die Frage, der hat quasi ein Ticket für die Top 50 gezogen für die nächsten 12 Monate, kann machen, was er will. Was macht er daraus? Keine Ahnung. Ob der das in irgendeiner Form für sich nutzen kann, ob der da eine Konstanz finden kann oder ob der halt in einem Jahr sich still und leise verabschiedet wieder aus den Top 100. Wer weiß es.
Aslan Karatsev fällt einem da so ein. Allerdings hatte der mehrere Wochen und Monate, in denen er fantastisch gespielt hat. Ich möchte diesen Titel in keiner Weise kleinreden und ich finde es eine großartige Geschichte, dass Valentin Wachereau das gewonnen hat. Ich glaube nur, dass das nicht nachhaltig ist, weil ich glaube nicht, dass er Top 50 Tennis spielt. Und ich gönne ihm diesen Erfolg über alles, wirklich alles in Ordnung. Aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise nachhaltig sein wird.
Und selbst wenn. Endlich haben die armen Schlucker aus Monte Carlo mal jemanden.
Über Arthur Rinderknecht müssen wir allerdings auch noch sprechen. Der hat seit den US Open, beziehungsweise ja, bei den US Open hat er das Achtelfinale erreicht, als er gegen Carlos Alcaraz in drei Sätzen verlor, vorher Alejandro Davidovic Fokina besiegt hatte. In Wimbledon hat er Alexander Zverev besiegt. In Peking ist er ins Achtelfinale gekommen, als Lucky Loser zwar, aber in Shanghai ist er dann durchgegangen gegen Hamad Medjedovic, Alex Mikkelsen, Alexander Zverev, Jerzy Lehecka, Felix Auger-Aliassime und Daniil Medvedev. Der hat schon eine richtig gute Phase in seiner Karriere momentan. Mit 30 Jahren, auch ein Late Bloomer.
Ja, und da ist natürlich die Frage, kann der jetzt noch 2 Jahre wirklich was draus machen? Also er schlägt im Moment sehr gut auf, hat einen vergleichsweise wirklich schwachen Return. Den hole ich nachher nochmal bei einem anderen Spieler als Vergleich raus. Und trotzdem spielt er einfach konzentriertes, präzises Tennis, ist wirklich effizient am Netz, zieht im Moment das Maximum, glaube ich, raus aus dem, was möglich ist, ist an den Top 30 dran, kann das, glaube ich, für ein Jährchen genießen. Ich weiß nicht, ob er uns wie hieß unser Franzose, der mit der Glatze, der die Bälle nur übers Netz streichelt. Wir gucken es gleich nach.
Aber jetzt komme ich gerade nicht drauf.
Ich auch nicht. Aber vielleicht zieht er wirklich noch so eine Karriere, dass er sich da oben wirklich hält. Ich Ich weiß es nicht, aber man kann bei ihm sagen, das hält jetzt wirklich seit einigen Monaten und ist auf jeden Fall beeindruckend. Und ich meinte Adrian Mannarino, der ja wirklich
Adrian Mannarino, genau.
spät es nach oben geschafft hat, ja. Jetzt 37 ist. Vielleicht gibt uns Randerknecht den, ich weiß es nicht, aber es unterstreicht etwas, was wir ja schon als Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Und das Kuriose hier drin war ja wirklich auch, es war nicht nur Cousins, sondern Möglichkeit zum ersten ATP-Titel für beide, dann gleich ja. Ein Tausender. Ich meine, die werden in Frankreich eine Wildcard nach der anderen bekommen über das nächste Jahr. Also ja, so ein Sprung in die Prominenz aus dem Nichts oder dem Fast-Nichts im Fall von Randerknecht.
Randerknecht ist nächstes Jahr gesetzt bei den Australian Open. Machaut hat eine Wildcard für Wien in dieser Woche bekommen und trifft gleich in der ersten Runde auf Taylor Fritz.
Er wird es wahrscheinlich nicht gewinnen.
Basel. In Wien spielt Yannick Sinner eins, ja. Also Valentin Machaut hatte gegen Arthur Randerknecht dieses Finale gewonnen. Lass uns gerade noch über Alexander Zverev sprechen, der dort auch gespielt hatte und gegen Arthur Randerknecht verloren hat, hinterher davon gesprochen hat, dass er ein schreckliches Jahr spielt, dass er einfach nicht die Form hat, nicht mehr das Selbstvertrauen hat. Jetzt hat er sich beim Six King Slam, wie er heute dann in einem Interview mit Sky dann noch mitteilte, an der Schulter verletzt. Er weiß noch gar nicht, ob er in Wien wird antreten können. Die Ratschläge, ob er vielleicht das Jahr einfach beenden soll, werden natürlich auch nicht kleiner. Andererseits, er hat noch 1000 Punkte in Paris zu verteidigen und wird sicherlich auch einen Teufel tun, in irgendeiner Weise klein beizugeben. Es läuft überhaupt nicht für Alexander Zverev momentan.
Nö, und das ja schon seit Wochen und Monaten und auch mit Ansage. Also seit den Australian Open ist er, ich meine, wir ziehen die Punkte ja immer ab, ist er die Nummer 9 im Race. Das fühlt sich auch so an. Jemand, der so zwischen 8 und 12 im Race ist, er fühlt sich nicht wie der dritte oder viertbeste Spieler an, weder aktuell noch in den letzten Monaten. Ich meine, wir sprechen gleich über jemanden, der sich versucht, neu zu erfinden. Gucken, ob Zverev sich versucht, neu zu erfinden oder wie er da rangeht, ob er einen großen Plan fürs nächste Jahr hat. Ich weiß es nicht, aber im Moment tröpfelt die Saison eher aus. Ich meine, wir hatten ja beim letzten Mal auch ein längeres Segment zu ihm und wo er in seiner Karriere steht. Da hat sich jetzt nichts groß geändert durch die Niederlage in Shanghai.
Lass uns einmal gerade noch übers Doppel sprechen, weil Kevin Kravitz und Tim Pütz haben ihren ersten Masters 1000-Titel gewonnen und sie sind die ersten, also das erste rein deutsche Doppel seit Becker-Stich in Monte Carlo 1992, die ein ATP 1000-Turnier gewonnen haben. Sie haben im Finale gegen Jöransson und Mikkelsen gewonnen in zwei Sätzen 6-4, 6-4, sind damit so gut wie sicher bei den ATP-Finals dabei. Aber das fand ich eine sehr schöne Statistik. Die ersten seit 33 Jahren, das erste rein deutsche Doppel, das ein Masters 1000-Titel gewonnen hat. Tim Pütz hatte schon mal mit Michael Wienes einen gewonnen, aber Kravitz-Pütz nicht und auch Mies-Pütz nicht. Also Kravitz-Mies.
Na, und gleich haben wir geguckt, wie hier die Ü35-Weltrangliste aussieht. Da wäre Pütz dann doch auf 1, 2, 3, 4, 5 auf Platz 7.
Ja. Also, und ist die wahrscheinlich die Nummer 10 der Weltrangliste.
11. 11, ja. Also, aber er war auch die Nummer 6. Ich wollte ihm jetzt hier nicht irgendwie was unterstellen. Aber hey, für ihn natürlich ein riesiges Highlight. Da kommt dann auch ehrlicherweise einiges an Kohle bei rum, was jetzt im Doppel nun nicht gerade so viel ausgeschüttet wird. Also Supernummer müssten auch in Turin ziemlich sicher dabei sein. Ne? Ja. Krieg's nämlich gerade nicht geöffnet.
$450.000 haben sie bekommen für diesen Masters 1000-Sieg. Also das ist dann schon wirklich eine große Börse für die beiden im Race. Im Moment sind sie auf Platz 6, sind aber im Moment die Nächsten, die reinkommen werden. Und sie haben 600 Punkte Vorsprung vor Bolelli Vavasori und dann 800 Punkte Vorsprung vor Harrison King. Also das wird werden, dass sie in Turin mit dabei sind. Kommen wir zu den Turnieren in dieser Woche. Da wurde in Stockholm, in Brüssel und Almaty gespielt. Und wir gehen mal von Osten nach Westen. In Almaty hat Daniil Medvedev gewonnen. Und das ist insofern sehr bemerkenswert, weil er das Turnier gewonnen hat, nachdem er 2,5 Jahre jetzt eine Durststrecke zu überwinden hatte. Seit Rom 2023 hatte er kein Turnier mehr gewonnen. Hatte sich dann ja in diesem Jahr von seinem Coach Gilles Savarin getrennt. Thomas Johansson und Ron Gotzky sind seine neuen Coaches. Gotzky war in dieser Woche am Start, nicht Johansson. Und Medvedev gewinnt in einem teils hochklassigen Match gegen Corentin Moutet mit 7-5, 4-6, 6-3. Aber ich habe, während ich das Finale heute gesehen habe, habe ich gedacht, boah, ey, wenn beide Spieler keinen richtigen Gewinnerschlag haben, außer vielleicht im Aufschlag, dann kann da schon eine zähe Nummer werden zwischendurch. Aber sie haben es mit teilweise atemberaubenden Ballwechseln gut gemacht. Und Medvedev, 21. Turniersieg in 21 verschiedenen Städten.
Ja, und 12-3 mit den neuen Coaches. Jetzt auch nicht schlecht. Und vielleicht holt er nochmal 10 Siege in diesem Jahr. Ich weiß es nicht, aber halte ich jetzt nicht für unmöglich. Also unter Umständen gelingt es ihm nochmal, sich neu zu finden. Erfinden wahrscheinlich nicht. Hatte auch so ein bisschen rumgelesen, was sein Ziel denn ist mit den neuen Coaches. Hat gesagt, eigentlich nur ein bisschen mehr Offensive in den engen Momenten und mental wieder so ein bisschen die Ruhe finden. Und was hier aber jetzt auffällig war mit der neuen Combo, ist, dass er mehr erste Aufschläge reinbekommt. Also das scheint schon was zu sein, auf das er abzielt. Das hat ihm jetzt hier auch geholfen, beim Aufschlag stark zu sein. Hat vor dem Finale nur ein einziges Break zugelassen. Und ich weiß nicht, ob er nochmal in die Top 5 zurückkehren kann. Aber man kann jetzt zumindest anerkennen, er probiert nochmal was. Und vielleicht kriegt er noch 3-4 Städte in seiner Karriere dazu. Das wäre doch irgendwie eine schöne Nummer.
Ja, und wenn das am Ende seine Karriere ist, 25 Titel in 25 verschiedenen Städten, dann ist das eine schöne Pubquiz und eine schöne 125.000-Euro-Frage. Weil wer wird Millionär? Also,
und Medvedev hat 2 Einsen stehen. Er war die Nummer 1 und hat einen Grand Slam gewonnen.
Also, ja, genau.
Das nimmt jeder mit.
Ja, natürlich. Und wir haben ja letztens auch schon drüber gesprochen über Medvedev und dass er sich neu erfinden muss, / dass er was in seinem Spiel suchen muss, um wieder nach oben zu kommen. Und du hast es jetzt auch gerade angesprochen, die Bilanz mit seinen neuen Coaches, die ist ja wirklich sehr, sehr zufriedenstellend hier gerade. Und das ist etwas, was ihm, glaube ich, ziemlich gut zu Pass kommt. Er ist noch keine 30 Jahre alt und er ist noch nicht zu 100% raus aus dem Race to Turin, auch wenn er gesagt hat, ich habe jetzt noch 2 Turniere vor mir, die will ich möglichst gut spielen in Wien und in Paris. Aber es ist noch nicht zu 100% ausgeschlossen, dass er noch auf den Turnier oder auf den Zug nach Turin fährt oder springt. Aber das werden wir dann noch sehen. Er hat auf jeden Fall hier ein gutes Turnier gespielt, ein sehr gutes Turnier. Und er hat im Finale gegen Corentin Moutet gewonnen. Und Corentin Moutet hat hier auch so ein bisschen das Tennis seiner Karriere bislang gespielt. Er ist jetzt auf einer neuen Karrierehöchstposition, 36. Und er zeigt gute Wochen im Moment. Und er hat hier gegen Bernard Tomic in der ersten Runde gewonnen. Das war ein sehr lustiges Spiel, vor allen Dingen im zweiten Satz. Dann hat er gegen Alexander Schewtschenko gewonnen in 2 Sätzen. Dann gegen Jan-Lennard Struff gewonnen, nachdem er von 18 Breakbällen 15 abgewehrt hatte. Struff hätte das eigentlich gewinnen können, / gewinnen müssen. Dann gegen Alex Mickelson 7-5, 6-4. Und dann gegen Daniil Medvedev sind ihm die Kräfte ein bisschen ausgegangen. Aber Corentin Moutet mit seiner doch sehr eigenen Spielweise und auch sehr langsame Spielweise zwischendurch, hat hier im Herbst seiner Karriere doch noch gute Erfolge.
Ja, und ich meine, das Breakbälle angesprochen, hat 45 zugelassen und hat hier trotzdem das Finale erreicht. Und er war halt einfach in den engen Momenten da, gelingt ihm auch nicht immer, ist jetzt nicht Mr. Super Nervenstark, hat hier schon eher eine goldene Woche gehabt und hat sehr gut teilweise retourniert, gerade gegen die zweiten Aufschläge der Gegner. Hat für die Unterhaltung gesorgt. Also gegen Mickelson waren ja auch einige Highlights dabei. Du hast angesprochen gegen Medvedev. Also da glaube ich, hat er dem Turnier schon gut getan. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt in Almaty in der Halle erwartet. Aber ich würde mal sagen, mit jedem Finale, was er mehr erreicht, tut er sich irgendwie den Nachfolger für Manso Barami oder so bereitlegen. Das könnte ja eine mögliche zweite Karriere noch sein.
Ja, er ist halt bei den French Open, ist er immer sehr von Selbstbewusstsein eingenommen. Ich gebe zu, es gibt Typen, die ich lieber sehe beim Tennis lieber Zuschauer als Corentin Moutet. Aber er hat natürlich seine Daseinsberechtigung. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass die Franzosen immer so ein ganz eigener Schlag von Tennisspielern sind. Da ist so richtig straightes Tennis bekommt man aus keinem raus, hat man das Gefühl.
Außer im Pesci Perica.
Ja, bei dem weiß man, was man bekommt, genau.
Ich meine, Moutet kann halt später auch mal Asterix spielen, ne? Also ja. Das ist ja wirklich schon eine gewisse Ähnlichkeit. Und er ist halt einfach ein Troll. Und habe schon von meiner Mama gelernt, kleine Männer sind gefährlich. Und er war diese Woche sehr gefährlich.
Corentin Moutet also hier im Finale verliert gegen Daniil Medvedev. Das Turnier war von Karen Khachanov angeführt, Daniil Medvedev an 2 gesetzt. Jan-Lennard Struff hat gegen Mackenzie McDonald gewonnen und dann gegen Karen Khachanov hat ins Viertelfinale erreicht und seine Top 100 Position manifestiert. Also da sollte eigentlich alles gut gehen, was Top 100 angeht und die Australian Open und die direkte Qualifikation.
Was glaubst du, wie viele Top 10 Matches hat er in Folge vorher verloren?
11 oder 12?
15,
ja.
Seit Madrid 2023 kein Top-10-Match mehr gewonnen. Ich meine, es ist immer in die Matches reingekommen, das schon, aber hat keins mehr gewonnen. Und dann hier gegen Khachanov gezogen, war ja wirklich super enge Sache. Er hat einfach einen Breakball mehr genutzt und ist für ihn, würde ich sagen, ein sehr beeindruckender Sieg. Er wird sich geärgert haben, dass er Runde danach gegen Muti verloren hat, aber kann mir auch vorstellen, dass der schon Freude hat an Top-10-Siegen. Und du hast schon gesagt, 97 im Race sollte jetzt eigentlich alles für ihn reichen, um zumindest die Australian Open zu garantieren. Und dann gucken wir mal, ob er vielleicht auch zu denjenigen gehört, die nächstes Jahr aufhören.
Lass uns über Stockholm sprechen. Das Turnier in Stockholm hat Casper Ruud gewonnen. Und Casper Ruud hat eine Leistung gezeigt in der Halle, erst gegen Denis Shapovalov im Halbfinale und dann gegen Hugo Humbert im Finale. Hugo Humbert, der nun wirklich als Indoor-Hardcourt-Spezialist gilt, mit 6:2 und 6:3 gewonnen. Und ich habe das Match heute für Sky kommentiert. Muss sagen, dass es eine der besten Einzelleistungen war, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Von Casper Ruud, nicht nur von Casper Ruud, der selber gesagt hat, es war wohl das beste Spiel seines Jahres, sondern insgesamt war das eine der besten Einzelleistungen, die ich in diesem Jahr auf der normalen Turnierebene gesehen habe. Casper Ruud hat seinen zweiten Titel auf Hardcourt gewonnen, seinen ersten Titel Indoor Hardcourt. Und nachdem er 2 Monate zwischendurch wegen Verletzung draußen war, scheint er eine Form gefunden zu haben in den letzten Wochen, die wirklich atemberaubend gut ist. Und auch er macht sich noch Hoffnung auf Turin.
Ja, und das ist jetzt ja wirklich eine spannende Situation. Wir hatten das letzte Mal über ihn gesprochen, da hatte er in Tokios Halbfinale erreicht, hat bis dahin das beste Tennis des Turniers gespielt, hat dann gegen Alcaraz verloren, hier hat er das beste Tennis des Turniers gespielt, hat es am Ende gewonnen und die Leistung im Finale war statistisch das beste Match seiner Karriere. Und auch sonst ist er im Moment extrem dominant hinterm ersten Aufschlag. Ich meine, es war über das Turnier hier weit über 80% hinterm ersten Aufschlag gewonnen. Also das sind ja Zahlen wie bei Aufschlagspezialisten.
Hat der 3 Punkte heute bei eigenem Aufschlag abgegeben gegen Hugo Humbert.
Das ist schon sehr beeindruckend. Ja. Und ist auf der Vorhand dominant wie eh und je. Und in der Form einer, auf den wir nicht nur jetzt in den nächsten Wochen, sondern unter Umständen noch länger aufpassen müssen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der sich jetzt wirklich komplett neu erfunden hat und jetzt hier ein Top-5-Spieler ist. Aber er tritt im Moment wie einer auf.
Er hat, und da war ich selber ein bisschen sauer dann heute, im zweiten Satz hat er einen einzigen Punkt bei eigenem Aufschlag abgegeben. Und das war der erste Matchball. Und da dachte ich noch, Mensch, er kommt jetzt durch ohne Punktverlust bei eigenem Aufschlag. Das war so dominant heute. Und ich habe das Halbfinale und das Finale kommentiert. Und das waren beides Leistungen, wo ich gedacht habe, das war aggressiv, an der Grundlinie stehend, sowohl mit Vorhand als auch mit Rückhand, total dominant. Er hat weder Shapovalov noch Hugo Humbert irgendeine Chance gelassen. Also das war wirklich eine ganz großartige Leistung von Casper Ruud. Und hinterher hat er gesagt, er wisse selber nicht, wie manche Bälle draufgegangen sind. Und er hat gesagt, die Linien haben sich so verschoben, dass die Bälle auf einmal drin waren. Und das fand ich eine ganz nette Geschichte und eine nette Aussage von Casper Ruud, der hier im Finale Hugo Humbert nur wirklich vom Platz gefegt hat. Und der hatte vorher ein gutes Turnier gespielt. Hugo Humbert hatte schwierige Monate dann auch, war auch zwischendurch verletzt. An der Hand hat er sich verletzt beim UTS-Turnier. Hat die aber gegen Matteo Berrettini, gegen Lorenzo Sonego und gegen Holger Rune nicht, also Holger Rune, das Match müssen wir ausklammern, aber gegen Sonego und gegen Berrettini hat er gutes Tennis gespielt, war hier nicht unverdient im Finale, aber keine Chance gehabt und trotzdem, jetzt kommt gerade noch ein Turnier für ihn, was sehr, sehr wichtig ist, wo er sehr viele Punkte zu verteidigen hat, Paris nächste Woche.
Ja, und er hatte gerade mal seit Februar 9 oder seit März vielmehr, also seit Ende Februar 9 Matches gewonnen, 15 verloren. Also das ist ja wirklich die Bilanz von jemand, der vielleicht Top 80 oder so ist. Aber macht es dann jedes Jahr in der Halle wett, am Anfang bei den französischen Turnieren irgendwie im Februar und hinten raus zieht er auch nochmal an. Bin total gespannt, ob er das jetzt mit nach Paris nehmen kann, ob er da die Nerven irgendwie schmeißt, weil er da dann doch auch unter Beobachtung sein wird, unter Druck sein wird. Und du hast gesagt, es war eine gute Woche, es waren enge Matches, die er für sich entschieden hat. Das spricht ja auch für ein gewisses Selbstvertrauen. Gegen das Match gegen Rune sprechen wir gleich drüber. Gegen Ruud hat er ja einfach keine Chance gehabt, aber das kann passieren. Und jetzt schauen wir mal, wie der echt die letzten 3 Wochen oder so in der Saison spielt.
Lass uns über Holger Rune sprechen. Der hat das Halbfinale erreicht, nachdem er gegen Marton Fucsovics gewonnen hatte, Thomas Martin Echeverry. Da hatte er dann ja so ein bisschen was im Oberschenkel mitgenommen und führte dann gegen Hugo Humbert nach dem ersten Satz 6-4. Im zweiten Satz stand es 2-2. Ein Ballwechsel, will er zu einer Vorhand gehen und humpelt danach und läuft so oder guckt sofort zu seiner Box. Sagt, da ist was Schlimmes passiert. Es gab sehr, sehr besorgte Gesichter aus der Box. Der Physiotherapeut war dann sofort da, konnte aber auch nichts machen. Er ist humpelnd vom Platz gegangen und dann stellte sich heraus, er hat einen Achillessehnenriss und wird wohl 6 Monate ausfallen. Das ist ein ganz, ganz krass trauriges Ende für Holger Runes Saison. Auch er hatte sich noch Hoffnung gemacht auf das Jahresendturnier in Turin. Aber von einem auf einen anderen Moment braucht er sich für das nächste halbe Jahr keine Termine machen.
Du wahrscheinlich fürs nächste Dreivierteljahr nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Also ist ja eine Verletzung, die haben jetzt immer häufiger im Basketball gesehen. Und da wird's halt, gibt es ja immer Überlegungen, woran liegt es an den Schuhen, daran, dass alles physischer geworden ist. Ist das generell einfach ein Teil des Körpers, der irgendwie diesem modernen Sport nicht so ganz standhalten kann? Ich glaube, da gibt es noch keine so richtige Erkenntnis. Aber viele Spieler sind dann für 9 bis 12 Monate raus. Natürlich ist jetzt Basketball was anderes, ein Kontaktsport. Im Tennis ist man da nicht so abhängig von. Aber es ist für ihn natürlich dramatisch. Es ist in einer Phase der Karriere, wo er versucht, sich immer noch zu finden, wo er ehrlicherweise auch ein bisschen stagniert ist und trotzdem ja auch gute Momente in diesem Jahr hatte und die Möglichkeit noch hatte, nach Turin zu fahren. Und ich kann jetzt die nächste Saison auch schon abschreiben. Also wenn er zu News Open zurückkommen sollte, wäre es für ihn was Positives. Und im positivsten Fall erfindet er sich jetzt wirklich oder findet sich überhaupt als Spieler während dieser Phase. Und im negativsten Fall wird es ihn jetzt halt echt zum wichtigsten Zeitpunkt seiner Karriere stoppen. Also extrem schlecht gelaufen, haben wir im Tennis jetzt auch noch nicht so häufig gehabt mit der, oder haben wir noch nicht so häufig gehabt mit der Achillessehne. Müssen wir darauf achten, ob das jetzt häufiger passiert in nächster Zeit, in den nächsten Monaten und Jahren.
Also Holger Rune hier auf dramatische Art und Weise dessen Jahr und dessen nächste 6-9 Monate beendet. Das Turnier in Stockholm hat nach überragender Art und Weise Casper Ruud gewonnen mit 6-2, 6-3 im Finale gegen Hugo Humbert. Dann haben wir noch das Turnier in Brüssel. Das ist umgesetzt worden von Antwerpen nach Brüssel. Also es gibt einen neuen Austragungsort. Und das hat zum zweiten Mal nach 2022 die European Open Felix Auger-Aliassime gewonnen. Der gewann im Finale gegen Jerzy Lehecka mit 6-7, 7-6 und 6-2, beziehungsweise 7-6, 6-7, 6-2. Jerzy Lehecka war im ersten Satz der bessere Spieler, hatte dann im Tiebreak 2 leichte Fehler gemacht. Den gewann Auger-Aliassime. Zweiter Satz komplett umgekehrt. Auger-Aliassime war der bessere Spieler. Lehecka wehrt 2 Matchbälle ab, kommt in den dritten Satz, in dem hatte er nichts mehr zuzusetzen. Es gab sehr viele Tiebreaks hier im Turnier in Antwerpen, sage ich schon, in Brüssel. Es war ein sehr schneller Boden und Felix Auger-Aliassime hat mal wieder dafür gesorgt, dass alle denken, dass er ein Top-5-Spieler auf jeden Fall Indoor-Hardcourt ist.
Ja, ich meine, du hast den schnellen Belag schon angesprochen. Das kam ihm natürlich entgegen. Generell hier wirklich sehr viele Asse bei allen Spielern, kaum Breakbälle zugelassen. Pesci Perica, über den wir gleich sprechen, hatte teilweise Assquoten von über 35% und könnte wirklich zu den schnellsten Belegen auf der Tour gezählt haben. Und das passt natürlich für Auger-Aliassime. Vielleicht das Bemerkenswerteste an der Woche war, dass als er 2 Matchbälle im Finale vergeben hat, im Tiebreak des zweiten Satzes, mit Vorhänden, der Schlag, der im Moment eigentlich so sicher und so gut ist, dass er da dann trotzdem den dritten Satz souverän bestritten hat. Und das haben wir in der Vergangenheit schon anders bei ihm gesehen, dass er dann doch eingeknickt ist. Und das fand ich jetzt bemerkenswert, ist super schwer zu sagen, ob das jetzt irgendwas bedeutet. Ich meine, er hat seit Beginn der US Open 12 Matches gewonnen, nur 2 verloren. Vielleicht bricht für ihn wirklich der Sommer seiner Karriere an, aber ich glaube, da müssen wir noch sehr vorsichtig für 6 Monate oder so bleiben.
Aber er hat jetzt geheiratet und hat sein erstes Turnier gleich gewonnen als verheirateter Mann. Das hat er noch angemerkt, dass auch seine Frau dafür so ein bisschen die Lorbeeren ernten darf. Felix Auger-Aliassime hat insgesamt hier ein gutes Turnier gespielt, war vorher gegen Raphael Collignon siegreich gewesen, 7-6, 6-4 hatte dort gewonnen, gegen Elliot Spiziri 6-2, 7-6 und hat sich unglaublich schwer getan gegen Damien Jumur, das war ein bemerkenswertes Match, 7-6, 4-6, 7-6, du hast es gesagt, sehr schneller Boden, sehr viele Tiebreaks hat es gegeben hier, aber Auger-Aliassime kommt da durch und hat wichtige Punkte gesammelt und den werden wir höchstwahrscheinlich in Paris, in Turin erleben, weil wir wissen im Moment noch nicht, ob Novak Djokovic dabei ist. Und wenn Novak Djokovic nicht dabei ist, dann werden wir Felix Auger-Aliassime dort erleben. Wenn er dabei ist, wird er vielleicht nur der Ersatzmann werden. Er ist noch ein bisschen weit hinter Lorenzo Musetti, aber das wird etwas sein, was wir in den nächsten Tagen und Wochen noch beobachten müssen. Lorenzo Musetti hat jetzt auch nicht unbedingt die Sterne vom Himmel gespielt in dieser Woche. Hat auch in Brüssel gespielt, hat dort gegen Giovanni Pecci-Pericard verloren mit 4-6 und 6-7. Jerzy Lehecka, über den können wir dann auch nochmal gerade sprechen. Der hatte sich durchgesetzt gegen Gilles Bailly, gegen Benjamin Brossi nach Aufgabe und dann gegen Giovanni Pecci-Pericard. Mir fehlt ein bisschen was in seinem Spiel. Er ist einer von dieser Troika, Jakub Menschik, Thomas Mahac und Lehecka. Mir fehlt etwas in seinem Spiel und das ist etwas, was ich früher bei Thomas Berdych auch gesagt habe, allerdings unter anderem Kontext, damals mit dem Big Three etc. Irgendwas fehlt mir in seinem Spiel und ich kann es noch nicht ganz beziffern, was.
Ihm fehlt Ausstrahlung.
Der Ausstrahlung.
Er ist halt vielleicht ein bisschen farbloser Typ.
Ja.
Und das ist alles immer so aalglatt irgendwie in seinem ganzen Spiel und wenig aufregend. Und das war ja total dominant bis zum Finale. Also der hat ja überhaupt gar keine Probleme gehabt. Wahrscheinlich das Turnier des Jahres bis dahin gespielt. Aber ja, dann trifft er auf Auger-Aliassime, der jetzt auch ein bisschen mechanischer Spieler ist und trotzdem halt, glaube ich, aufregender wirkt und entschiedeneres Tennis spielt. Und Lehecka kann halt das Tempo unglaublich gut mitgehen, aber er ist jetzt auch niemand, der so ein Match bestimmt, der jetzt so der Akteur in einem Match ist, der das einfach übernimmt, sondern ich habe das Gefühl, der passt sich halt einfach vor allem den Gegebenheiten und den Gegnern an und dann schwimmt er so ein bisschen mit und wenn es super läuft, gewinnt er und manchmal halt auch nicht.
Also das können wir eigentlich immer sagen als Analyse. Manchmal gewinnt er, manchmal gewinnt er nicht. Jerzy Lehecka, also hier im Finale.
Glaube ich, ja, bis zum dritten Satz im Finale hat er keinen Break zugelassen. Der hat nur einen Breakball zugelassen. Also es war jetzt auch wirklich ein bisschen kurioses Turnier, müssen wir sagen. Aber es war beeindruckend und trotzdem wird er wahrscheinlich jetzt nie den Schritt in die Top 10 machen. Da wäre ich überrascht.
Ja. Mal gucken, wie es wird. Gegen Giovanni Pecci-Pericard musste er sich keine Sorgen um seinen Aufschlag machen. Das muss man einmal mal gerade dazu sagen. Der Return von Pecci-Pericard nach wie vor wirklich, wirklich gruselig.
Ja, da holen wir jetzt noch den Rinderknecht raus. Der ist nämlich in den ATP Top 50 auf Platz 49 bei den gewonnenen Return-Punkten. Der holt 32 Punkte übers Jahr.
32%.
Ja, genau. Und bei Pecci-Pericard sind es 23% in dieser Woche gewesen. Sonst sind es 25, hier sind es 23. Das ist einfach unglaublich schwach. Ich habe seine Assquote schon angesprochen. Er hat hier auch kein einziges Break zugelassen. Aber das war ein Return halt wirklich einfach. Das ist richtig schwach. Das ist weit außerhalb der Top 100 als Niveau. Aber beim Aufschlag wahrscheinlich Top 3.
Ja, er kommt immer in den Tiebreak einfach rein. Ne? Das ist seine große Stärke. Ein Wort noch über Raphael Collignon, der hat hier in den letzten Wochen sich langsam nach oben gespielt. Die neue Generation nach David Coffin kommt langsam an. Siso Berg's ja auch, der sich so langsam stabilisiert in den Top 100.
Genau, wir hatten auch bei News Open über ihn gesprochen, hat eine sehr gute Challenger-Saison gespielt. Ich glaube, versucht viel auf dem Platz, hat jetzt nicht die Möglichkeiten von anderen oben eine Spitze, aber könnte es schon schaffen, sich in den Top 100 festzusetzen. Und das Publikum ist ja total auf ihn abgegangen. Also ich glaube, die Leute in Belgien haben Bock auf Tennis. Und so wie ich es mitbekommen habe, ist das Turnier jetzt ja auch sehr gut gelaufen. Stimmung ist gut gewesen und vielleicht können er und Berg's das wirklich nutzen.
Das waren die drei Turniere, die es in dieser Woche gab, plus das Turnier in Shanghai. Wir haben noch zwei Nachrichten für euch. Einmal, Jack Draper hat einen neuen Coach. Jamie Delgado wird ab der neuen Saison der Coach von Jack Draper sein. James Trotman verlässt dafür das Team, hat aus familiären Gründen seinen Rücktritt bekannt gegeben. Aber Jamie Delgado als Coach hat in Großbritannien keinen legendären Ruf, aber einen sehr, sehr, sehr guten Ruf. Und könnte hier Jack Draper in der neuen Saison, solange der fit bleibt, wirklich gut tun, glaube ich.
Ja, also wenn Draper den Sprung zum konstanten Top-5-Spieler macht, was ich glaube ich absolut im Bereich des Möglichen ist, dann wird ihm Delgado dabei helfen. Also wir gucken mal, dass eben Murray so in der späten Phase dazugekommen hat. Murray wirklich nochmal geholfen, so ein bisschen für sich eine Linie zu finden. Hat dann in den letzten Jahren immer wieder Grigor Dimitrov trainiert. Und da muss man sagen, Dimitrov hat sich wirklich exzellent entwickelt. Jetzt hat der Körper nicht mehr mitgemacht, aber der hat ja nochmal zwei richtig gute Jahre aus seinem Körper rausgeholt und hat eine ganz klare Idee gehabt, wie er gespielt hat. Offensiv, um den Aufschlag aufgebaut, tolle Vorhand. Ich meine, wenn Draper das schafft, der hat potenziell mit dem besten Aufschlag auf der Tour, vor allem aus den Top Ten, der könnte super aggressiv auf der Vorhand spielen, wenn Delgado und er da was entwickeln und im Moment kann Draper ja nicht spielen, dann könnte ich mir vorstellen, dass er wirklich nächstes Jahr ziemlich schnell auf Position 3 schießt und der erste Herausforderer für Sinner und Alcaraz wird.
Wie gesagt, der Körper muss mitmachen, aber er hat eigentlich alle Voraussetzungen dafür. Wir werden es im neuen Jahr sehen, weil dieses Jahr sehen wir Jack Draper nicht mehr. Wen wir auch nicht mehr dieses Jahr wiedersehen werden, ist Francis Tiafoe. Der hat seine Saison beendet, nachdem er gesagt hat, das ist die lausigste Saison seit Ewigkeiten gewesen. Seit 2019 hat er nicht mehr so wenige Siege gehabt wie in diesem Jahr. Hatte alles auf die US-Saison, auf den US-Swing dann gesetzt und auch da hat es nicht geklappt. Und er hat sich jetzt von seinem Trainer David Witt getrennt und vorher gab es schon Jordi Anaconda, ein langes Mitglied seines Teams, hat sich auch schon verabschiedet aus seinem Team und jetzt hat er auch sich noch von David Witt getrennt und will im neuen Jahr neu angreifen, aber dieses Jahr hat Big Four die Faxen dicke.
Ja, ist ja verständlich, hat er sich sicherlich ganz anders vorgestellt und ich meine, nach dem, was er geschafft hat in den letzten Jahren, konnte der Anspruch jetzt nicht sein, irgendwie ein konstanter Top-10-Spieler werden, dafür ist er, glaube ich, zu limitiert, aber der Anspruch konnte schon sein, irgendwie oben mitzumischen und er ist halt so alt wie die Generation um Zverev und Medvedev und so, hat nie dieselben Erfolge gehabt, aber hat, bin ich mir relativ sicher, immer noch im Blick, die US Open zu gewinnen oder Wimbledon zu gewinnen, eins von beiden. Und das hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht, A, dass er DeWitt vor die Tür gesetzt hat, aber B, wie das gelaufen ist. DeWitt war lange Jahre der Trainer von Pegula, so ein ganz ausgeglichener, ruhiger Typ. Hab gedacht, das könnte gut passen, hat aber jetzt irgendwie nicht gepasst. Und Tiafoe hat immer noch das Potenzial, um einzelne Turniere, glaube ich, spektakulär gut zu bestreiten. Aber er muss auch nochmal was für sich finden, damit er nicht der Nächste aus der Generation ist, der so langsam in den, weiß ich, in den Sonnenschein reitet.
Sonnenuntergang ist es.
Sonnenuntergang.
Ja, also das ist eine Geschichte. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt laufen wird. Ich bin sehr gespannt, wie 2026 für Francis Tiafoe laufen wird und wir werden ja vielleicht in unserem Jahresrückblick, in unserem Vorschau-Podcast auf 2026 vielleicht da auch nochmal drauf schauen. Haben wir noch was? Ich glaube nicht.
Nö.
Dann kommt die Ansage wie immer. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, da möchte ich ein paar Taler dazugeben, dann könnt ihr das tun per Steady und per PayPal, ist das möglich. Den nächsten Podcast gibt es am 2. November nach dem Turnier in Paris. Basel und Wien werden wir leider nicht covern können in der nächsten Woche. Dafür vielen Dank fürs Zuhören.
Dafür im November viermal.
Dafür im November viermal, so. vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.